Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Ja, ist wieder soweit. Wir reden wieder über die Nachrichten aus der Anime-Welt und diese Woche war sie vor allem besonders ruhig.
Ja, ja.
Wir haben ein paar weniger Neuankündigungen, wir haben ein paar weniger Updates und Crunchyroll und Sony scheißen mal wieder rein.
Weißt du, es passiert so oft, man müsste meinen, die wollen uns das madig machen, weißt du, dass es uns schon gar nicht mehr juckt. Aber, da könnt ihr vergessen, wenn ihr Müll baut, merken wir das sofort.
Ja, wir fangen einfach mal an mit neuen Anime-Ankündigungen. Und da haben wir direkt eine, die ziemlich untergegangen ist, so wie es anscheinend die Japan-Expo dieses Jahr generell irgendwie ist. Die war nämlich am Wochenende vom 9. bis 12. in Paris, eine Woche nach der Anime-Expo. Da gibt es manchmal auch neue Ankündigungen. Eine davon war Tiny Metal Zero Line. Ein Anime basierend auf dem Tiny Metal Franchise. Hast du davon schon mal gehört, Matze?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte erst gedacht, auf den ersten Blick, ist das ein Metal Slug-Klon oder so irgendwas? Aber ich glaube, das ist sowas anderes, ne?
Es ist ein Advance Wars-Klon.
Ah, okay.
Oder Famicom Wars, würde man es in Japan nennen.
Ja.
Denn, ja. Tiny Metal ist ein, wie ich schon sagte, ein Advance Wars Klon. Der erste Teil auch erstaunlicherweise von Sony Music gepublished. Also nicht von PlayStation, sondern von deren Plattenlabel. Das erste Spiel ist 2019, glaube ich, rausgekommen. Nicht sogar 2017. Und aktuell steht auch ein zweiter Teil kurz bevor. In der Zwischenzeit kam auch irgendwann mal ein Spin-off. Gibt es auch auf so ziemlich allen Plattformen. Und da ist jetzt eben eine Anime-Adaption oder ein Anime-Spin-off zu angekündigt worden, namens Zero Line als Untertitel. Da gibt es auch einen kurzen Teaser auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Tiny Metal. Und dieser Anime wird gemacht bei Studio Safe House. Das ist auch das Studio, was Gundam Requiem for Vengeance animiert hat. Okay. Also den Unreal Engine 5 Gundam Anime, den es auf Netflix gab.
Ja, aber das Video hier, die Vorschau, die sieht komplett anders aus, ne? Also die haben hier einen sehr viel anderen Stil gewählt. Das wirkt auch nicht so bitter ernst. Okay, es wirkt ernst genug, aber es wirkt nicht so, als würdest du ein schlimmes Antikriegsdrama erwarten.
Ich habe jetzt die Spiele tatsächlich auch noch nicht gespielt. Von daher, ich weiß auch nicht wirklich, in welchen Ton das einschlägt. Hier haben wir halt dann, scheint es uns irgendwie ins Schneegebiet zu ziehen von dieser Welt, in der das spielt. Und ja, da ist einiges an großen Namen dran. Regie führt Hiroyasu Kobayashi von Studio Kara. Der ist der CGI-Director von allem bei Kara. Also das heißt auch für die ganzen Evangelion-Filme und auch für G-Quax. Und der ist jetzt hier eben der Regisseur. Die Character Designs von Tiny Metal kommen von Yusuke Kosaki. Der hat von zahlreichen der neueren Fire Emblem-Spielen, Fire Emblem Fates, Heroes und Awakenings, die Character Designs gemacht, aber auch von No More Heroes. Auch von einigen bekannten Anime und Manga. Under the Dog zum Beispiel, Speedgrather, die Godzilla-Filme von Polygon Pictures und Boboki Buranki.
Okay. Also für eine Marke, die außerhalb von Japan nicht so bekannt ist. Aber die meisten von diesen Taktikspielen sind nicht so bekannt, außer du heißt Final Fantasy Tactics oder so, ne? Aber die meisten sind auch ein bisschen ernster, ne? Sowas wie Front Mission, hast ja auch mal den Manga dazu besprochen und ja. Der ist ja extra düster.
Ja.
Und auch Geschichten wie Tactics Ogre, dieses Super Nintendo Game, das dann später für die Handhelds rauskam. Das ist ja auch eher was sich richtig ernst nimmt. Aber hier, das sieht eher aus wie so Final Fantasy Tactics, weißt du, so ein bisschen kleine Chibi-Figuren fast schon.
Ja, also es hat einen interessanten Look, der mir wirklich sehr gefällt. Ich fand, es sind richtig gute Character-Designs und auch wie der Anime dann generell aussehen wird. Also zumindest, wenn das alles so aussehen wird wie auch in diesem Teaser. Ich finde es sehr hübsch. Es erinnert mich generell so die Ästhetik gibt mir die Ästhetik von so Level 5-Spielen. Goshina macht auch den Soundtrack, der ja bei Bandai Namco eine ganze Weile die Soundtracks gemacht hat. Und ja, jetzt für Demon Slayer natürlich ganz bekannt ist, aber ich mag ihn auch sehr für Kyosu Giga und God Eater. Auch die Story, wie das überhaupt entstanden ist, das Spiel, ist so weird. Also der Gründer und dann auch Director, der Gründer von dem Studio und Director vom Spiel, Hiroaki Yura, ist auch der Gründer von der Eminent Symphony Orchestra in Sydney. Und hat sich dann anscheinend irgendwann gedacht, ich habe jetzt, reicht mir jetzt nicht mehr nur ein Orchester zu führen, sondern ich will jetzt auch ein Videospielstudio.
Interessanterweise kenne ich da noch so einen Fuzzi, aber der hat es immer gleichzeitig gemacht, ne? Der Daisuke Ishibatari, ne, von Arc System Works, der Guilty Gear in Futen hat. Der war auch immer schon, hat seine eigene Metalband gehabt und der hat die meiste, eigentlich alle Musik gemacht, ne, zu diesen Games. Ja, und der war auch immer Leiter des Spiels, glaube ich, von Basteln und etc. Deswegen, also es ist nicht so, dass es nie passiert wäre, aber von einem Orchester dann zu sagen, ach, ich will aber als auch Videospiele zu machen, das ist schon mal, wow, da brauchst du eine bestimmte Person dafür, weil das ist nicht einfach.
Ja. Ja, dieses Orchester hat zum Beispiel den Soundtrack performt für den Romeo und Juliet Anime von Gonzo war das, glaube ich. Und Hiroaki Yura war auch dann Producer und Sound Director bei der Gundam Requiem for Vengeance. Also, ja, alles weird. Alles weird, wie das zustande gekommen ist. Ich find's aber interessant. Ich bin gespannt, was da jetzt für ein Anime rauskommt. Und habe mir diese Spiele definitiv auf meine viel zu große Steam-Wishlist gepackt, um da irgendwann mal in 2 Jahrzehnten reinzugucken. Dann haben wir Sometimes Even Reality is a Lie. Ein Manga, der eine TV-Anime-Adaption bekommen soll nächstes Jahr. Mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht. Ist jetzt nur angekündigt worden. Und ist eine Rom-Com über zwei Gamer, die sich treffen in Real Life, nachdem sie schon lange Zeit zusammen Videospiele gespielt haben. Und nur die Protagonistin ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Protagonist auch ein Mädchen ist und hat dann der Mutter gesagt, wir treffen uns jetzt in Wirklichkeit und ich treffe mich jetzt mit einem anderen Mädchen und so und wir kommen dann später hier nach Hause. Die Ausrede, die sie sich dann dafür ausgedacht haben, damit das alles so, damit alles gut geht, weil die Mutter anscheinend überhaupt keinen Jungen zu Hause sehen möchte, ist, dass sie den Jungen in Mädchenklamotten stecken.
Jo. Ja, ist nett, wirkt ein kleines bisschen gezwungen, aber ja, nee, vielleicht irre ich mich da auch. Es gibt genug Familien, bei denen das wirklich so ist. Ist nicht so, dass ich keine kennen würde. Hey, jo.
Jau. Und wir haben noch Yura Yura Q. Ein Manga von Giro Amakura, die Mangaka von Sweetness and Lightning und zuletzt auch Galaxy Next Door. Und die bekommt jetzt eben die nächste Anime-Adaption auch fürs japanische Fernsehen. Auch hier haben wir noch keine großen Infos, nur die Ankündigung. In Yura Yura Q geht es diesmal um ein Mädchen, die ist halb Mensch, halb Fuchs. Ist ja ihre Eltern sind eben ein Fuchswesen, ein mystisches und ein Mensch. Und sie hat auch noch ganz viele andere Geschwister, die auch alle halb Fuchswesen sind. Und auch ein Kindheitsfreund, der sie ganz toll findet, ist eben so eine süße Geschichte über ein Mädchen, die versucht, ihre eigene Identität in der modernen Welt zu finden.
Jo, das sieht putzig aus.
Ja. Dann ein paar Updates. Mercedes and the Waning Moon. The Dungeoneering Feats of the Discarded Vampire Aristocrat. Das ist ein Light Novel, ja. Hat einen ersten Trailer und da sehen wir, im Januar 2027 soll der Anime rauskommen. Wird gemacht bei Studio Teddy, die zuletzt die zweite Staffel von I've Been Killing Slimes for Free for 100 Years and Maxed Out My Level gemacht haben. Unter der Regie von Kunihisa Sugishima hat unter anderem die erste richtige Yu-Gi-Oh!-Serie Regie geführt. Also die, die wir dann auch in Deutschland bekommen haben. Nicht diese, was jetzt als Staffel 0 betitelt wird heutzutage. Und auch die ersten Staffeln von Beyblade. Also richtiger deutscher Kindheitsmagnet. Tja. Das ist hier ein Isekai über eine Figur, die dann in einer Fantasy-Welt als Vampir wiedergeboren wird und aus dem aristokratischen Hause eventuell geschmissen wird, weil seine bzw. ihre Mutter dann nicht besonders toll ist. Und dann geht er / sie als Vampir in Dungeons.
Ach ja, ich weiß nicht so recht. Sie ist zwar putzig, aber es ist halt mal wieder, der Isekai ist wieder die Ausrede, ne?
Ja, ist wieder etwas, was wir hier gar nicht bräuchten eigentlich, aber hey, muss halt so, muss den Tag müssen wir auch erfüllen.
das ist die verdammte Checkliste.
Ja. Ja, Trailer sieht man jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, man sieht die Hauptfigur zum größten Teil und das Character Design ist eigentlich auch ganz nett.
Jo.
Aber ja. Ist inoffensive. 2027 im Januar, wie gesagt. Ist auch 2027, Tune into the Midnight Heart, Staffel 2. Ist ja Anfang diesen Jahres die erste Staffel gelaufen. Und ja, da haben wir jetzt eben das Update bekommen, dass es nächstes Jahr mit dem gleichen Team weitergehen wird. Auch schon neue Figuren vorgestellt.
Ja. Ob es ein Upgrade ist, wissen wir noch nicht. Ob es eine Verbesserung ist. Ich habe tatsächlich die erste Staffel noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Aber wir haben Gutes gehört darüber, ne?
Ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts dazu gehört. Ich weiß nicht, was du dazu gehört hast.
Nee, ich habe Gutes gehört. Ich habe gehört, dass das sehr charmant ist.
Okay. Und dann haben wir noch Fate Clight. Da wurde zu irgendwie ein neues Staffel angekündigt. Ich blicke da jetzt auch nicht gerade durch. Ich glaube, gerade läuft die Promotion für einen neuen Kinofilm, der jetzt irgendwie gerade in Japan rauskommt, läuft. Ich bin mir nicht 100% sicher. Und dabei ist auch irgendwie eine neue Staffel angekündigt worden. Ich weiß nicht, ob die vorher schon mal angekündigt worden ist, weil das so viel mittlerweile bekommt. Auf jeden Fall, es gibt eine neue Serie nächstes Jahr. Die heißt Fate Clight Prisma Ilia Finale. Also Finale.
Finale. Also, das ist immer so. Ich finde es komisch, wenn sie das in den Titel reinschmeißen. Weil ich glaube denen nicht, dass die damit einfach so aufhören. Das ist genau, diese ganzen Fate-Marken, die sind einfach nicht wegzukriegen.
Ja, wir können ja dann noch Finale Staffel 2 und Staffel 3 und Staffel 4 machen und so.
Ich meine, Gintama hat einen Gag draus gemacht, das war lustig, aber es wäre natürlich auch interessant, wenn sie das jetzt wirklich mal ad acta legen, ne? Es läuft seit 2013, das Ding.
Ja, ist auch jetzt nach langer Zeit das erste Mal wieder, nach über 10 Jahren, dass die Serie zurückkommt ins japanische Fernsehen, denn die dritte Staffel lief 2016 und bisher war alles OVAs und Kinofilme dazwischen.
Ja.
Das heißt, wir kommen für das angeblich grande Finale nochmal zurück ins japanische Fernsehen nächstes Jahr.
Okay.
Dann kommen wir auch schon zum Sonstigen, denn ja, es ist nicht viel angekündigt worden. Wir haben aber noch ein paar andere News und müssen leider mit einer etwas tragischen wieder anfangen. Denn Yukiko Nikaido ist von uns gegangen im Alter von 87. Und damit ist mittlerweile leider auch der gesamte Cast, die Hauptfiguren in der ersten Lupin-Serie gesprochen haben, von uns gegangen. Denn sie war die Stimme, und das auch nur in dieser allerersten Serie, von Fujiko Mine.
Ja, das hat aber viel Einfluss gehabt. Irgendwie seitdem sie Fujiko Mine gesprochen hat, haben alle danach irgendwie sie nachgemacht. Also ich finde, Fujiko Mine hört sich eigentlich größtenteils ziemlich ähnlich an. Auch wenn die Stimmen ein bisschen anders sind und einige ein kleines bisschen damit rumspielen. Sie springen zumindest nicht in eine komplett andere Richtung als das Original.
Mhm. Ja. Muss sagen, Yuki Kunikaidos Karriere war, auch wenn sie sehr alt geworden ist, nicht unbedingt die längste, also zumindest im Synchronbereich. Sie war vorher im Theater und als Schauspielerin tätig, und nachdem ihr erstes Kind geboren ist, ist sie zur Synchronsprecherin geworden und hat ein paar Anime in den 70ern synchronisiert, wie auch bei Marco und dem Kamui Gaiden und wie gesagt eben auch Fujiko Mine in Lupin the Third. Und nachdem ihr zweites Kind geboren wurde, hat sie dann auch mit Synchronarbeit aufgehört und ist eigentlich nur noch als, ja, die rechte Hand von ihrem genauso bekannten Mann aufgetreten, der ebenfalls als Schauspieler, glaube ich, tätig ist.
Ja, aber irgendwie schon. Sie hat ein Händchen für ihre Rollen gehabt, ne? Fujiko Mine, eine der bekanntesten Rollen in der Anime-Welt, ne? Und dann Kamui, das, eine der wichtigsten Manga der 60er und 70er. Also, ja.
Dann Crunchyroll und Sony scheißen wieder rein. Sony ist anscheinend mittlerweile wirklich sehr strikt dagegen, dass man irgendwas Physisches in den Händen hält. Denn nicht nur werden wir in Zukunft keine PlayStation-Spiele mehr physisch bekommen, sondern hat jetzt Crunchyroll noch angekündigt, dass ab dem August der Crunchyroll-Store nur noch exklusiv sein wird für Mega- und Ultimate-Fan-Subscriber von Crunchyroll. So, Crunchyroll hat ja vor ein paar Jahren diese mehreren Subscription-Tiers auch eingefügt. Dass er beim ersten Tier kann man halt Anime gucken, werbefrei. Jo. Und bei dem zweiten und dritten Tier gibt es dann halt so Sachen wie Rabatte auf den Store und dass man die Anime auch runterladen kann und sowas. Und ja, jetzt wird es eben sein, dass man diese höheren Tiers eben braucht, um überhaupt bei Crunchyroll einkaufen zu dürfen. Und diese extra Rabatte, die man vorher bekommen hat, fallen damit auch komplett weg. Das Ganze passiert, nachdem Crunchyroll die Preise für die ganzen Tiers vor ein paar Monaten erst angehoben hat.
Das ist wirklich sehr seltsam. Man kann es irgendwie erklären, warum sie weg von den CDs geht. Ne? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz ist, dass sie einfach Geld sparen wollen. Ne? Das ist Verschlechterung des Dienstes, Service, um mehr Geld zu machen. Entschädigung, das ist was viele machen. Ne? Aber das hier ist ganz komisch. Kennst du irgendeine andere Plattform, irgendein Portal, wo du monatlich was zahlen musst, um dort zu kaufen? Ich kenn's nicht. Egal,
auch nicht.
Ob es eBay ist, Amazon oder sonst was, oder egal welcher Händler dir im Netz was verkauft und hinschickt. Niemand macht das.
Yep. Das ist alles ziemlich weird. Ebenfalls muss man dazu sagen, Crunchyroll hat vor ein paar Jahren erst Right Stuff gekauft, die sehr coole Sachen rausgebracht haben, so physisch auf Disc. Sehr viel alten Kram auch. Ja, wenn man den in Zukunft haben möchte, dann muss man extra zahlen, bis es das auch irgendwann gar nicht mehr gibt, schätze ich mal.
Ja, die Leute werden das nicht machen. Das heißt, das ist nur ein Zwang, um die Leute von Discs so abzugewöhnen, ne?
Yep.
Aber das macht vom Geschäftlichen her keinen Sinn. Weil die CDs aufzugeben, um mehr Geld draus zu machen, macht zumindest für kurze Zeit einen Sinn, weil sie mehr Geld rausquetschen können, ne? Weil sie mehr Kontrolle haben über die ganzen Geschäfte, wenn alles online nur digital ist, ne? Yep. Aber da hier, dann ist ja überhaupt nicht, ne? Ist im Ende von wegen, wir geben es auf und wir zwingen die Leute dazu, indem wir es unattraktiv machen. Das heißt, im Endeffekt, ja, du hättest auch gleich sagen können, wir schließen den ganzen Laden.
Ja, das ist irgendwie so ein ruhiges Sunsetten im Prinzip von dem Laden. So.
Das wirkt's auf jeden Fall.
Geben euch noch die Möglichkeit, aber jetzt nur noch zum Premium, bis dann in ein, zwei Jahren wird es komplett aufgeben.
Es ist ganz komisch. Es ist ja nicht so, Sony hat noch nicht angekündigt, dass es gar keine Lizenzen mehr verkaufen wird, oder? Das heißt, also, wenn die irgendjemand anders Lizenzen von denen erwirbt und dann Discs rausbringt, stellen sie sich dann auch dagegen? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie die Zukunft da aussieht.
Puh, ja, mal sehen. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Die Leute sind auf jeden Fall unzufrieden im Internet. Ich hab's auch nicht genutzt, aber ich find's auch scheiße. Es ist einfach, also für alle, die es bisher genutzt haben, ist es einfach ein so Tritt ins Gesicht.
Ja, es ist nicht mal eine Verschlechterung. Es ist einfach nur so, wir wollen euch hier nicht mehr, also ekeln wir euch raus. Das ist, nee.
Ja, dann gibt's noch eine ganz interessante News. Asano ist aktuell so ein bisschen in den Schlagzeilen, auch mit gewissen Aussagen über AI, die er gemacht hat. Und damit einhergehend, beziehungsweise das Ganze basierend auf einem One-Shot, an dem er aktuell arbeitet. Und da hat er auch auf Twitter geteilt, weil die Japaner das immer noch viel zu sehr nutzen, dass er innerhalb eines Monats eine komplette Kleinstadt modelliert hat, um das als Vorlage für seinen One-Shot zu nutzen.
Ja, das ist ja nett, ne? Aber gehe ich dann recht in der Annahme, dass er KI verteufelt?
Nein, in diesem Interview, was die Tage viral gegangen ist, und es ist auch bisher nur Teil 1 davon veröffentlicht worden, muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo das rauskam. Ja, wird er halt über AI gefragt und auch über diesen, und erzählt dann halt sowas wie, dass er diesen One-Shot und seine Vorlage für diesen One-Shot wahrscheinlich deutlich schneller hätte machen können, wenn die Publisher erlauben würden, mit AI zu dass die Mangaka mit AI arbeiten dürfen.
Aber wenn er jetzt mit KI sein Ding gemacht hat, hat er irgendwas falsch gemacht, wenn er einen Monat dafür gebraucht hat.
Er hat ja letzten Endes keine KI dafür benutzt. Also
jetzt kapiere ich.
Seine Aussage war, er wäre schneller gewesen, hätte er KI nutzen dürfen.
Weißt du, ganz ehrlich, wenn du ein Computerprogramm benutzt, um irgendwas zu automatisieren. Ja, das kann man ja machen. Ich meine, zufällig generierte Welten gibt es seit was weiß ich wie vielen Ewigkeiten. Ne? 1984 Elite hat eine gehabt. Ne? Ein Universum, das man per Zufallsgenerator gemacht hat. Hat einfach nur eine feste Vorgabe gehabt, dass immer dieselbe dabei rauskommt. Aber das ist zufällig generiert, ist nicht selber gebastelt, um Platz zu sparen. Würde mich nicht stören, wenn du dir was zusammenbastelst, um dir was zu generieren, weißt du? Ein Landschaftsgenerator, ne? Wo dann eine Stadt gemacht ist und dann tust du es einfach nur anpassen. Das würde keinen jucken. Und ob du das jetzt mit KI machst oder ob du das selber schreibst, das ist vielleicht, ja, für den Puristen ist das ein Problem, aber so auch nicht. Dann, aber trotzdem, kannst du auch von Hand machen. Ich meine, einen Monat als Vorbereitung, andere Leute finden das normal.
Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Also, wenn ist es jetzt gut, wenn AI im letzten Endes endlich ein Produkt irgendwie gar nicht drin ist, aber halt während der Produktion benutzt worden ist und es, also, weil es hat ja dann trotzdem zum Beispiel die Auswirkungen auf die Klimakatastrophe und sowas.
Theoretisch, ja. Du könntest aber auch theoretisch es lokal benutzen. Ne? Es gibt genug kostenlose KI-Programme, die du selber lernen kannst, denen, was sie tun sollen. Und du brauchst nicht unbedingt den schnellsten Rechner dafür. Klar, du brauchst halt technisches Wissen dafür, aber ne, du könntest es auch ethisch machen. Kein Problem.
Würde halt dann aber auch wieder jede Menge Arbeit sicherlich brauchen, um legale Datenbanken und so weiter zu finden.
Aber ganz ehrlich, mit Satellitendaten eine KI zu füttern, dürfte kein Problem sein, oder?
Ja,
ehrlich, da tust du niemandem was klauen bei.
Gleichzeitig denke ich mir halt auch so, wenn er schon einen Monat braucht oder nutzt, um so eine Kleinstadt zu entwerfen, dann ist das doch sicherlich auch etwas A, wo er Spaß mit hat, und B, was ihm auch eine kreative Energie gibt. Also ich würde mir das ja, wenn ich so eine Kleinstadt extra entwerfe, um die zu nutzen für meine Kurzgeschichte, dann will ich die ja eigentlich doch 100% selber machen, weil ich will alles an dieser Kleinstadt wissen. Ich will alle Aspekte da im Prinzip davon kennen und auch selber entwickelt haben und mich von meiner eigenen Kreativität inspirieren lassen.
Ja, klar. Wenn du Dungeon Master von Pen and Paper bist, dann stellst du sehr gerne deine eigenen Szenarien, ne? Dein eigenes Labyrinth, deine eigene Stadtplan und den ganzen Unsinn.
Oh, ich habe mittlerweile von Leuten gehört, die sehr tief in Pen and Paper drin sind, dass es da mittlerweile auch so viel, also dass die mittlerweile so viele schlechte Erfahrungen mit AI-Mastern hatten, also mit Mastern, die AI nutzen.
Das kapiere ich nicht, weil wir sind doch alle aufgewachsen mit Level-Editoren, oder? Für Echtzeit-Strategiespiele, für SimCity und den ganzen Unsinn. Und das hat doch Spaß gemacht, den Scheiß da zu bauen, oder? Ja, okay, vielleicht ist es eine andere Welt hier mittlerweile. Ich bin zu alt.
Ja, also die Leute nehmen das natürlich im Internet in gewisser Weise Asano böse, dass er sowas Pro-AI-mäßiges gesagt hat. Ich finde, das ist so. Also ich kann schon irgendwo verstehen, was er gesagt hat, und so eine richtige Perspektive auf AI aus der Sache, die er gesagt hat, kommt nicht so 100% durch. Aber ja, es ist zumindest ein interessantes Detail eben, was es offenbart, ist, dass anscheinend der Publisher, für den er gerade diesen One-Shot macht, wo wir jetzt noch nicht wissen, wer das ist, aber er macht ja in der aktuell ist Mujina Into the Deep zum Beispiel bei Shogakukan, dass da eine Policy ja zu geben scheint, die extrem anti-AI ist.
Ja, die Leute mögen keine künstliche Intelligenz. Es ist gerade im Verruf. Und die Verlage werden sich hüten, ihre Kunden zu verschrecken. Weil, die sind halt nicht wie Sony. Die können sich nicht erlauben, ihren Leuten einfach Scheiße vor die Füße zu schmeißen und zu sagen, da frisst.
Und dann noch zu guter Letzt hat auch Jump in gewisser Weise reingeschissen. Zumindest haben sie es Fans von Blue Box schwer gemacht, das letzte Kapitel zu lesen. Denn Blue Box ist jetzt zu Ende gegangen. Das letzte Kapitel ist im Weekly Shonen Jump in der diesjährigen 33. Ausgabe erschienen. Und gleichzeitig in dieser Ausgabe ist sie gebundelt worden mit einer speziellen One Piece Trading Card für das 29-jährige Jubiläum vom One Piece Manga. Und wir alle wissen, wo eine Trading Card ist, sind die Scalper nicht weit entfernt.
Oh mein Gott, die haben. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie so ein paar Leute die verdammten Zeitungsläden leer kaufen, weißt du?
Yes, die Jump war überall ausverkauft und Leute haben dann auf Social Media auch Bilder gepostet, wo du dann gesehen hast, wie vor den Läden die Jump selbst im Mülleimer war.
Ja, klar, weil sie das wollen nur die Karte schmeißen und den Rest weg, genauso wie bei den McDonald's-Unsinn. Sag mal, die Leute wissen doch, dass das passiert. Warum verkaufen die mehr als ein Magazin pro Person?
Also Animate zum Beispiel, also gewisse Ketten haben Regeln eingefügt, dass nur ein Magazin pro Person erlaubt ist.
Gut.
Da, und ja, Jump, das Editorial von Jump hat sich jetzt auch entschuldigt, dass es dazu gekommen ist und angekündigt, dass eine 33. Ausgabe nochmal gedruckt wird, dieses Mal ohne One Piece Karte als Beilage.
Ja gut, okay, also sind sie nicht die Bösewichte, sie sind einfach nur ein bisschen fahrlässig, ein bisschen zerstreut, ne?
Es ist so schlimm, dass diese Scalper einem wirklich alles ruinieren.
Ja.
Es kotzt mich so hart an, dass so nicht mal sowas. So ist doch schön, dass so eine One Piece Trading Card als Bonus dabei ist. Das wäre doch schön, wenn die Welt eine normale wäre.
Also Sammlerblasen sind halt leicht auszunutzen, wenn es keinerlei Gesetze und Regeln dagegen gibt, ne?
Mhm.
Es gab Zeiten, da wurden sie heftigst ausgenutzt. Ende der 80er, Anfang der 90er war eine ganz große Blase mit Münzen. Aber dann ist die Regierung dagegen gegangen. Also die meisten Regierungen sind dagegen gegangen, so wie ich mich erinnere. Ich weiß nicht mehr wirklich, wie genau es war. Ich war ein kleiner Fuzzi zu der Zeit. Ne? Aber wenn etwas zu schlimm wird, gehen sie dagegen. Sag es die, irgendwie haben die Leute gelernt, wir müssen es einfach nur auf Sachen konzentrieren, die dann die Regierung nicht jucken, weil es zu klein ist. Und dann wird halt das Hobby von jemandem versaut. Das ist scheiße. Eigentlich muss das alles hier geregelt werden, per Gesetz.
Ja. Yep. Ich wäre auch dafür, dass wir Videospiel-Resales gut darauf limitieren, dass sie nicht teurer als Vollpreis sein dürfen, damit sich Menschen auch wieder Panzer Dragoon Saga leisten können.
Manche Sachen da in den Retro-Games ist absolut unerträglich, was das da wert ist.
Ja. Yep. Okay, gut. Das war's für den heutigen Podcast. Schön, kurz, bündig, knackig. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, nächste Woche sind wir schon wieder am letzten Tag des Monats live mit dem Podcast. Also geht er online am 31. Das heißt natürlich, dass nächste Woche wieder Monatsvorschau ansteht. Es wäre schön, wenn Monatsvorschau und wenige News einhergehen würden. Aber mal sehen, was Japan für uns vorbereitet hat.
Ja.
Ansonsten könnt ihr auch jeden Mittwoch bei Rolling Sushi vorbei hören. Da gibt es die Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.